Wie man so schön sagt, das ist ja auch ganz, ganz gut. Es geht heute Morgen hier ums Vertrauen. Und wer weiß von euch, dass Vertrauen, sagt man, ist unser kostbarstes Gut, das wir haben. Kommt so ein bisschen aus dem Marketing, also berufstechnisch aus der Ecke Marketing. Und da sagt man, wenn man einmal Vertrauen verloren hat, dann braucht man 8 bis 10 Mal, wenn es überhaupt möglich ist, bei einem Kunden den wieder zu gewinnen. Also 8 bis 10 Mal mehr Anstrengung, um ihn wieder zurückzugewinnen. Und wenn ihr euch so ein bisschen vielleicht in euer eigenes Leben hinein denkt, so, wo Enttäuschungen irgendwo mal aufgetreten sind, da ist so Vertrauen, geht da ganz in den Keller. Und man braucht dann wieder eine ganze Zeit, um sich da ranzutasten. Ich sage das so vorab, wir haben hier neben mir, oder ich gehe mal ein bisschen zurück, dass alles sehen, oben steht schon Click-It. Kennt ihr noch Dalli Click? Für die, ja, einige kennen es noch, ist schon ein paar Jahre her, der Hans Rosenthal ist ja schon einige Zeit nicht mehr unter uns. Aber der hat es ja die ganze Zeit moderiert und ich dachte, ich mache das jetzt einfach mal mit euch heute Morgen. Wenn die Technik das abfährt, ihr ruft ganz laut rein, der wo meint, das zu erkennen, dann stoppen wir das Bild. Es wird einfach durchgeklickt und dann schauen wir mal, ja, wer denn da weiß. Also ihr kennt es, es werden immer einzeln aufgeblendet, jetzt hier mal so ein paar Fetzen. Und wer dann den Eindruck hat, ich weiß es, was es ist, ruft es ganz laut, streckt, was auch immer, dann halten wir an. Okay, es geht los, die Technik. Bitteschön, Musik haben wir keine dazu. Also, das ist mal ein weißer, wie sagt man da, Grönland im Schnee. Wir gehen einfach weiter. Jawohl, an der anderen Ecke auch noch irgendwie. Aber es ist auch was Schönes, wenn so ein bisschen weiße Fläche ist, sehr, sehr beruhigend. Weißes Blatt hier. Sollen wir das einloggen? Warten wir mal noch ab. Es kommt noch was. Okay. Also, es geht weiter. Antarktis, ja, die ist am Schmelzen, da müssen wir jetzt ja schon was sehen. Machen wir mal weiter. Oh, da kommt irgendein kleiner Fetzen. Jetzt sehen wir schon mal was für, genau, wenn wir so scharf stellen. Jetzt. Münze. 2 Cent, wer sagte 2 Cent? Du bist raus. Machen wir weiter. Machen wir weiter. 1 Cent, wo war der 1 Cent? Bei euch war der, ja, muss ich sagen, wenn er genau hinschaut, machen wir mal weiter, blenden wir es mal vorab. Tatsächlich, es geht heute Morgen um 0,5 Cent. Ganz, ganz ernsthaft, nur um 0,5 Cent. Also danke für alle, die mitgemacht haben. 2 war natürlich gut, du bist wieder drin, ist ganz klar. Er war der Erste, der hier den Mut hatte, ja. Also ganz klasse hier, es geht tatsächlich um 0,5 Cent, das konnte keiner wissen. Wir schauen mal rein jetzt wirklich, ich komme natürlich auch hier zu einem biblischen Text, worauf das Ganze fußt. Den können wir lesen im Markus-Evangelium. Für diejenigen unter euch, die gerne mitlesen, ich lese das aus so guten Nachricht. Dann setzte sich, Markus, hier haben wir es ja, Markus 12, Vers 41 bis 44. Dann setzte sich Jesus im Tempel in die Nähe des Schatzhauses hin und beobachtete, wie die Besucher des Tempels Geld in die Opferkästen warfen. Viele wohlhabende Leute gaben großzügig. Dann kam eine arme Witwe und sie steckte 2 kleine Kupfermünzen hinein. Zusammen so viel wie 1 Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich heran und sagte zu ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Spannender Text, den wir in 2 Evangelien finden, bei Markus und bei Lukas. Und man muss sich ja schon manchmal fragen, warum haben die Evangelisten, die die Berichte aufgeschrieben haben, warum haben sie genau diesen Bericht hier mit reingenommen? Eigentlich nur eine Randnotiz. Hier ist Jesus nicht selber in Aktion, hier geschehen keine Heilungen, keine Wunder, aber es ist eine Randnotiz. Jesus sitzt oder war im Tempel, dem damaligen ja religiösen Zentrum des alten Israels, der Tempel als Anbetungsstätte für Juden und für Heiden. Es war der Platz, wo man die Herrlichkeit Gottes erleben sollte und konnte. Und jetzt sitzt Jesus hier an diesem Ort der Anbetung, neben dem sogenannten Gotteskasten, so heißt es nach Luther-Übersetzung. Also man würde heute vielleicht sagen, das war der Opferstock, in dem das Opfer für den Tempel und für die, die darin arbeiteten, eingeworfen wurde. Das war nicht immer so. Ich würde vielleicht sagen, ja, die Opfer, das waren ja lebendige Opfer, die zum Tempel gebracht wurden. Das war, ist so, jawohl, wenn es darum ging, dass Sündenvergebung, dass Buße und so weiter, dass die Dinge passierten, dann waren es immer lebendige Opfer, denn Blut muss fließen zur Vergebung der Schuld. Aber wir lesen, dass diese Praxis des Opferkastens zum ersten Mal so unter König Joasch eingeführt wurde. Der war nicht ganz zufrieden, wie mit dem Geld, das die Menschen, das Volk zum Tempel gebracht hatte, wieder mit umgegangen wurde. Da gab es Unregelmäßigkeiten zu der damaligen Zeit. Und er entschied sich dann für das Prinzip des Opferkastens und dass Leute das Geld herausnehmen und unter anderem dann auch eben für die Renovierung des Tempels einsetzen. Die Handwerker bezahlten und so weiter. So wurde das Ganze also eingeführt. Und zur Zeit Jesu war diese Praxis wohl immer noch beibehalten, denn er sitzt hier an diesem Opferkasten. Für mich sind zwei Dinge, wenn man so diesen Text mal so mal drüber liest, auffällig. Nämlich zum einen, hier wurde öffentlich geopfert. Wir machen das ja ähnlich. Ja, bei euch ja gehen eben die Opfer, wie sagt man da, Körbe sind es ja nicht, Opferbeutel, Klingelbeutel, ja, würde man sagen. Aber es klingelt ja Lob und Dank nur noch selten. Es ging also, bei Jesus war es zu der Zeit aus, es wurde öffentlich geopfert. Und zwar eben in diesem Opferkasten am Eingang. Jeder gläubige Jude musste da vorbei. Da stand auch noch, für alle, die das ein bisschen so kennen, der Tempel war ja ein bisschen abgeschirmt. Also es ging ja immer weiter hinein in die inneren Bereiche. Und unter anderem stand dieser Opferkasten also im Vorhof, sodass also auch noch die Frauen, jeder gläubige Jude dort vorbeikam, auch die Frauen, und dementsprechend da ihr Opfer einlegen konnten. Und zweitens, wenn man den Text betrachtet, dann entdeckt man, dass Jesus die schwäbisch anmutende Redewendung, die wir so kennen, übers Geld spricht man nicht, wohl noch nicht kannte. War auch kein Schwabe, ja. Genau. Ja, Jesus spricht tatsächlich übers Geld. Und gerade Jesus, der ja in seinem Dienst oder dem sein Dienst ja sehr viel von Barmherzigkeit geprägt war, spricht erstaunlich viel über Geld und Reichtum. Schon spannend, wenn man so reinschaut ins Neue Testament. Und zwar immer in einer gesunden Balance, wie es die Bibel kennt. Und in dieser Balance spricht man nur an einer Stelle nicht übers Geld. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort, das die Bibel ja auch nennt, die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut. Da geht es darum, uns zu bewahren davor, dass wir mit dem, was wir geben, protzen und uns besser darstellen, zeigen, wer wir sind, wie gut wir sind und so weiter. Es geht darum, dass unsere Motive sauber bleiben. Das ist der Grund, wo die Schrift sagt, da soll man nicht drüber reden. Aber über andere Dinge, da kann Jesus sehr, sehr offen drüber reden. Er sitzt also hier am Opferkasten und man hat den Eindruck, aus dem, was Jesus dann seinen Jüngern weitergibt, er schaut den Menschen zu, ganz ungeniert, und zwar, wer dort einwirft und wie viel dort eingeworfen wird. Ist also schon ziemlich unverschämt. Und Jesus schämt sich tatsächlich nicht. Er sitzt hier und schaut den Leuten hier zu, beobachtet ihre finanziellen Opfergaben ganz genau, und machen wir uns da nichts vor, liebe Geschwister, das tut Jesus auch heute noch. Tatsächlich, ja, ganz ernstlich. Er schaut auf unser Herz, sagt die Schrift. Beobachtet hat er da anscheinend ziemlich viele Reiche, wohlhabend, so heißt es hier in der guten Nachricht, die hier vorbeikamen, die eingeworfen haben, relativ viel, hier steht ja, von ihrem Überfluss gegeben haben. Und dann kommt diese Frau, eine Witwe zur damaligen Zeit einfach zu erkennen, schon anhand ihrer Witwenkleidung, die sie anhatte. Also bereits das Äußere zeigt an, diese Frau hatte nicht besonders viel. Sie war nach der Schrift, wenn wir Mose lesen, auf die Versorgung ihrer Angehörigen angewiesen. wenn sie denn welche hatte, die sie versorgte. Ansonsten war es, wir kennen vielleicht die Begebenheit auch mit Elia, wo diese Witwe dann in Zarpat zu ihm sagte, ich habe, also das war ja dann außerhalb Israels, aber vom Prinzip war das ja ähnlich. Und sie sagte, ich habe nicht mehr viel, jetzt mache ich mir hier das Letzte zum Essen und dann müssen wir beide sterben von dem Rest. Das war so die Situation, in die diese Menschen auch sozial damals gestellt waren. Sie kommt also und jetzt wirft sie die kleinsten Münzen ein, die, das waren Lepta, also sogenannte Scheidemünzen, wo der aufgeprägte Wert, also hier bei uns jetzt 1 Cent, nicht dem Materialwert entsprochen hat. Das heißt, der Materialwert war geringer wie das, was aufgeprägt wurde. Also wertloses Zeug. Und wenn man der Zürcher Übersetzung folgt, die damals den genauen Münznamen wiedergibt, dann entsprachen die beiden Münzen, die hier eingeworfen wurden, einem römischen Quadrans. Jetzt fragt er natürlich vielleicht, was ist denn ein römischer Quadrans? Ich möchte euch da ein kleines bisschen reinführen. Das war die kleinste Münzeinheit, die kleinste römische Münzeinheit zur damaligen Zeit. Der Quadrans war so klein von der Münzeinheit her, der ist irgendwann komplett aus dem Zahlungsverkehr einfach verschwunden. Also das ist so, wenn man heute, ich kann mal sagen, dass nach Finnland oder so geht, die haben zwar auch 1 Cent, aber der ist nirgends im Umlauf. Und wahrscheinlich kommt es bei uns irgendwann auch mal, dass so Kleinstmünzen wegreduziert werden. So war es damals auch. Das heißt, diese römische 2 Lepta entsprachen einem römischen Quadrans und der ist bald darauf von der Bildfläche verschwunden. Nur, dass man so ein bisschen erspürt, was war denn der damalige Wert von diesen 2 Münzen, die hier eingeworfen wurden. Die Elberfelder Übersetzung versucht es noch ein bisschen in unsere Zeit zu bringen, sagt, das ist 1 Pfennig. Und ich versuche es noch weiter in unsere Zeit reinzubringen, deswegen seht ihr hier den 0,5 Cent. Das war ein 0,5 Cent, der hier eingeworfen wurde. Und jetzt passiert aber das eigentliche Entscheidende in dieser Begebenheit. Jesus beobachtet die kurze Sequenz, das können ja nur einige Sekunden gewesen sein, als diese Frau die 2 Münzen versenkt. Er muss gesehen haben, es waren 2, sie wirft sie in den Opferkasten hinein. Ein Mensch, der sich vielleicht im Anbetracht der vielen Schönen und Reichen, die sich dort bewegten, eher doch vielleicht geschämt hat. Für das, was er hier zu bringen hatte. Vor lauter Scham eben diese 2 kleinen Münzen darin schnell verschwinden lassen und weitergehen. Und dann ruft Jesus seine Jünger. Er ruft seine Freunde, das heißt, er ruft die Menschen, die mit ihm in Beziehung stehen. Wer sind die Menschen heute? Das bin ich, das bist du, das sind wir. Wir, die wir glauben, die wir Jesus vertrauen, die wir unser Leben ihm anvertraut haben, die ruft er zu sich. Im Gegensatz zu vielen anderen Begebenheiten, wo er ja zur ganzen Volksmenge spricht, hier geht es explizit um die Menschen, die mit ihnen in einer engen Beziehung stehen. Und er beginnt das Gespräch oder er beginnt die Belehrung eigentlich, die er ihnen hier gibt, mit einer deutlichen Untermauerung seiner Aussage. Und die haben wir in der Schrift immer, wenn es ganz wichtig wird. Dann sagt er hier nach Luther, wahrlich, ich sage euch. Oder hier nach der guten Nachricht, ich versichere euch. Also hier gibt es ein Schwergewicht drauf, wo Jesus sagt, das ist wirklich jetzt eine ganz wichtige Aussage. Und dann sagt er, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Faktisch falsch. Stimmt nicht. Sie hat nicht mehr gegeben. Sie hat deutlich weniger gegeben als alle anderen. Und zwar so wenig, dass es an Wenigkeit fast nicht mehr zu überbieten war. Da rechnet einer mit, ja. Und zudem war es aber auch, wenn man das ganze Tempelopfer ansieht, das hier eingegangen ist, überhaupt nicht der Rede wert. Völlig unrelevant. das dann noch so ein bisschen kleingruscht mit rumschwirrt. Aber Gott sei Dank, Gott sieht unser Herz an. Und jetzt kommt Gottes Wertung hinein. Jetzt sind wir bei dem prozentualen Anteil. Er sagt nämlich zu seinen Freunden, die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss gegeben. Sie aber hat alles gegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Alles gegeben. Aber hallo, alles gegeben. In einer Situation, wo diese Frau wirklich jede noch so kleinste Ressource auch finanziell für sich mit Sicherheit gut hätte gebrauchen können. Wer würde das tun? Wir haben hier gehört gerade eben von den verfolgten Christen, was die auf sich nehmen. Hier diese Frau, die alles gegeben hat. Und wir sehen es schon in Gottes Bewertung, wer ist der Arme, wer ist der Reiche? Plötzlich verschiebt sich hier das Blickfeld in eine völlig andere Richtung. Ich kann mir gut vorstellen, obwohl das hier jetzt nicht geschrieben steht, dass diese Frau in einem hohen Vertrauen zu Gott gestanden haben muss. In einem hohen Vertrauen, dass er ihr Versorger ist. Sonst hätte sie niemals das Letzte, was sie hatte, Gott als ein wirklich wohlgefälliges Opfer gegeben. Jetzt kommen wir rein. Mitten rein in diese Situation damals. Wir praktisch als Betrachter in der dritten Reihe, die das Geschehen jetzt aus einer gewissen Distanz erzählt bekommen haben. Die Jünger als erstes, wir stehen so dahinter, wir lesen das jetzt, wir stehen in der dritten Reihe und sind trotzdem mittendrin. Und jetzt rede ich zu uns, die wir in dieser Beziehung mit Jesus aufstehen. Wenn das noch nicht der Fall ist, dass du diesen Jesus noch nicht kennst, dann bist du ganz, ganz herzlich eingeladen, diesen Schritt zu tun in der Beziehung. Das ist das Allerwichtigste. Möchte ich mal hier einfügen. Jesus geht es überhaupt nicht ums Geld. Hier geht es um eine Haltung. Es geht ihm nicht ums Geld. Ihm gehört eh alles, sagt die Schrift. Aber es geht ihm um dein Herz, um deine Haltung. Nimm das an, dass Christus dich ruft, auch heute Morgen. Jesus offenbart hier eine Erkenntnis seinen Jüngern. Es geht ums Vertrauen. So bin ich auch eingestiegen heute Morgen. Es geht wirklich um unser Vertrauen. Wir werden Gott niemals das anvertrauen, was uns lieb und wert ist, wenn wir nicht in einer echten Herzensbeziehung zu ihm stehen. Wir werden Gott nicht unser Geld anvertrauen, schon gar nicht. Nicht mal von unserem Überfluss, wenn wir nicht ihm als unserem Vater vertrauen, der unser Versorger ist. Und viele unserer Ängste, die wir haben, auch die wir auch als Christen noch haben, die uns manchmal so schräg angehen, je nachdem, was wir hören oder sehen, stehen sie dann sehr schnell wieder auf. Über die sagt Jesus, ja, fürchte dich nicht. Ist doch erstaunlich. Häufig, wenn Jesus seinen Jüngern begegnet ist, war seine erste Ansprache nicht Hallo, sondern er spricht sie an und sagt, fürchtet euch nicht. Der auferstandene Christus eigentlich, wo er auftritt, fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht. Und ich möchte noch einen Impuls weitergeben an der Stelle, den ich hatte jetzt beim Gebet. Ich denke, das ist für jemand, der hier heute Morgen da ist. In Jeremia gibt es diese Schriftstelle, wo der Herr spricht und sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Ich möchte es mal persönlich machen. Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich dir gäbe eine Zukunft und Hoffnung. Das ist ein Wort für jemanden, der hier da ist. Ich weiß wohl, spricht der Herr, was für Gedanken ich über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich dir gäbe Zukunft und Hoffnung. Ich meine Jeremia 23. Fürchte dich nicht. Viele unserer Ängste, die wir haben, die kommen also aus dem Mangel des Vertrauens zu unserem Vater. wir investieren doch lieber mal ein bisschen Geld noch in eine Versicherung für dieses und jenes, anstatt wir bereit sind, unser Vertrauen auf ihn zu investieren. Und Jesus wird sehr klar, auch mit den finanziellen Anteilen unseres Lebens, an den Stellen, an denen es um Beziehung geht. Schauen wir mal noch eine an. Matthäus 6, Vers 24, nach der Luther-Übersetzung sagt er, niemand kann zwei Herren dienen. Also hier geht es wieder um eine Beziehung. Wir stehen in einer Beziehung zu Menschen und hier spricht er, niemand kann zwei Herren dienen, weil das ist ein Dilemma, wenn du das versuchst zu tun. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon hier als klarer Fingerzeig auf die Macht des Geldes. Dann vergleicht Jesus auch mal das Sammeln von Schätzen hier auf der Erde mit Dingen, die sowieso vergehen oder die uns über Nacht genommen werden. Matthäus 6, Vers 20. Hier ruft er uns auf, sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Und dann kommt nochmals der Beziehungsaspekt hinein im nächsten Vers, der dort gleich anschließt, nämlich Matthäus 6, Vers 21. Da heißt es, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. So sind wir als Menschen angelegt. So ist es wohl, dass unser Herz, das heißt das, wo unser Herz dafür schlägt, immer dort ist, wo unser Schatz ist. Dort, wo wir uns rein investieren, dort, wo wir uns reingeben. Das hat wieder viel mit, sind wir wieder beim Thema Beziehung zu tun. Dort, wo wir aufgehen, wo wir erleben miteinander, da merkt mal, spürt in euer eigenes Leben hinein, da werdet ihr merken, da ist euer Herz. Das merkt man ganz schnell, wenn man mit Menschen zusammen ist und man redet mal so ganz alltägliche Dinge, auf was die zu reden kommen, nämlich auf das, was ihr Herz schlägt momentan. Es können natürlich auch manchmal Ängste sein, Sorgen sein, aber dort zieht es dich hin, das muss raus. Es geht also Gott um unser Herz und ich bin mal so frei zu sagen, in dem Fall eben und in dem Zusammenhang, den wir heute Morgen sprechen, geht es auch ihm um das Geld. Denn es steht, so wie es Jesus hier sagt, diametral gegenüber. Wenn wir Christus vertrauen, könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, sagt er, da dazwischen gibt es eine große Spannung, die sich auftut. Es gibt so eine fromme, ich weiß nicht, ob es pietistische Lebensweisheit ist, aber man sagt, zuerst bekehrt sich ja der Mensch und hinterher noch dann sein Geldbeutel. Irgendwann einmal, ja. Da ist jeder aufgerufen, da bin ich aufgerufen, da bist du aufgerufen, dass wir uns an dem Punkt selber prüfen und fragen, wie weit denn mein Vertrauen zum lebendigen Gott gewachsen ist. Jesus und nicht irgendjemand, sondern Jesus selber fordert uns auf, beim Thema Geld uns keine Sorgen zu machen. Absolut keine Sorgen. Denn die Schrift sagt hier, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen. Matthäus 6, Vers 33 habe ich jetzt hier nicht drauf, aber kennt ihr vielleicht die Stelle. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Da ist wieder der Anspruch Gottes drin, dass er unser Versorger sein möchte. Aber wir müssen auch Gott die Chance geben, dass er das beweisen kann. Fordert uns auf, Jesus, dass wir uns zuallererst darum kümmern, dass sein Wille geschieht, dass sein Reich kommt, so sollen wir auch beten, dass seine Prinzipien, dass die Prinzipien seines Reiches in unserem Leben sichtbar werden. Dann wird alles andere, Martin Luther übersetzt uns, wird uns dann zufallen. Jemand hat schon gesagt, das ist der einzige Zufall, den die Bibel kennt. Das ist der einzige Zufall, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier sagt Jesus, dann wird uns alles weitere zufallen. Er wird sich drum kümmern. Ich kann da zu unserem eigenen Leben erzählen und sagen, das, was meine Frau und ich da schon erlebt haben, zum Teil sehr beschämend für uns. wie Gott versorgt. Sehr beschämend. Und Dinge, wo Gott aus dem Minus ein Plus machen kann, wo er Dinge drehen kann, auch in der Versorgung um 180 Grad über Nacht. Würde jetzt den Rahmen sprengen hier, aber da habe ich schon Dinge erlebt, wo wir heute nur zurückschauen und staunen und staunen und staunen. Ich möchte euch sehr ermutigen, ich möchte euch sehr herausfordern. Ich weiß, es gibt individuelle Situationen, die sind sehr schwierig und es braucht viel Mut, sich auch darauf einzulassen. Es geht Gott um mein Herz. Es geht nicht darum, dass ich alles hinwerfe und sage, ich schaffe jetzt nur noch für dich und tue sonst nichts. Nö. Die Schrift sagt uns sehr wohl, wir sollen unseren Lebensunterhalt selbst verdienen, wenn uns das möglich ist, mit eigenen Händen erarbeiten. Das ist die gesunde Haltung, in der wir stehen. Aber es geht darum, wie wir mit dieser Ernte, die wir auch dort erhalten, wie wir damit umgehen. Jesus kritisiert ja auch überhaupt nicht die Reichen, die viel geben. In keinem Wort, aber er hebt den Fokus in eine andere Richtung. Er lobt die Witwe über ihre Haltung zum himmlischen Vater. Die Haltung ist mit denen der anderen überhaupt nicht zu vergleichen, denn sie geben aus dem Überfluss raus auch viel, alles gut, aber hier gibt jemand sein ganzes Herz. Das ist eigentlich der Unterschied, auf das kommt es ihnen an. Es gibt eine Stelle, die wir hier in den Sinn kommt, das ist die bekannte Stelle aus Maleachi. Das ist eigentlich so die einzige Stelle, die ich kenne, wo Gott uns herausfordert, ihn zu prüfen. Zumindest in der Deutlichkeit. Sonst soll wir Gott ja nicht versuchen. Ja, das steht so im Spannungsfeld. Aber hier gibt es eine Stelle, wo Gott das Volk herausfordert und da geht es auch um die Versorgung, die damals eben auch eingebrochen war, schlechte Ernten und alles. Und dann spricht er ja und sagt, bringt diesen Zehnten, das war damals ja der Anteil für die Priester, Leviten und teilweise auch für die Armen, wieder in mein Kornhaus. Das heißt, bringt es wieder zu mir, zu meinem Tempel, tut das, was ich euch aufgetragen habe. Und dann sagt er, dann seht mal, ob ich dann den Himmel auftun werde und herabschütten werde, die Fülle. Also prüft mich, sagt er dann sogar an dieser Stelle, prüft mich. Da fordert uns Gott heraus, das hat wieder das Thema Vertrauen, kommt hier wieder ganz stark rein, aber er gibt uns sogar einen Vertrauensvorschuss oder er kommt uns entgegen und sagt, ihr könnt mich darin prüfen, ob ich es wirklich so meine. Hier kommt uns Gott nochmals entgegen, im ganzen Schritt. Sagt, ich weiß, dass das schwer ist. Und ich weiß, dort, wo Vertrauen angezählt ist und wo Dinge schon irgendwie schiefgelaufen sind, da braucht es viel, viel mehr. Aber jetzt kommt er uns entgegen, sagt, prüft mich doch. Es ist eine Haltung der Großzügigkeit und hier spreche ich einfach mal für die Gemeinden, auch für die Gemeinden, denen wir unterwegs sind, die wir kommen müssen, wenn es um das Thema Mission geht, wenn es darum geht, dass wir Menschen erreichen auch, wenn uns Menschen am Herzen liegen. Ich meine, vieles kann im Reich Gottes eben nicht getan werden. Ganz praktisch. Weil an manchen Stellen einfach auch das Geld fehlt. Und da redet man nicht so gerne drüber, ist klar. Aber es ist so. Das ist einfach auch der Fakt. Und Aussagen wie, ich würde ja mal, weißt du, wenn ich dann mal irgendwann mehr verdiene und so weiter, das ist meist ein großer Selbstbetrug. Wenn du im Kleinen nicht anfängst, mit dem Wenigen, die du hast, das du hast, zu geben, von dem Wenigen, dann wirst du auch nicht können. Es wird wahrscheinlich deutlich schwieriger noch, wenn du mehr hast. Es ist auch eine Frage des Vorbilds und der Vorbildhaltung, mit der wir unterwegs sind. Sind wir auch herausgefordert, als Gemeinde Jüngerschaft zu leben. Jüngerschaft bedeutet ja, Menschen dürfen und können auch mir nachfolgen. Ich darf Menschen anleiten in der Nachfolge im Glauben. Wenn ich diese Haltung auch der Großzügigkeit des Gebens, wenn die nicht in meinem Leben ist, dann werde ich sie nie, kann ich nie erwarten, dass die sich natürlich auf andere überträgt. Wenn ich das in der Familie nicht lebe, dann kann ich es nie erwarten, dass sich das auf meine Kinder überträgt. Das ist immer eine Frage des Vorbilds. Wir prägen viel mehr mit dem Vorbild, mit dem wir unterwegs sind, wie mit unseren Worten. Viel, viel mehr. Schau die Menschen um dich rum an, die so mit dir unterwegs sind. Vielleicht hast du Verantwortung auch schon hier in der Gemeinde. Wenn du das mal über eine gewisse Zeit lebst, dann wirst du merken, sie beten ähnlich wie du. Manche Worte verwenden sie vielleicht gleich wie du und so weiter. Sie glauben ähnlich wie du und glaub mir, sie werden dann auch genauso leben wie du, ohne dass man das groß rauskehrt, weil sie spüren, in deinem Herzen ist Weite. Da ist Weite und Verständnis fürs Reich Gottes. Ich möchte euch ermutigen, euch wirklich mit diesem Thema Geld, Besitz und im richtigen Umgang mal im Licht der Bibel miteinander auseinanderzusetzen. Für so eine Predigt heute Morgen, das reicht natürlich vorne und hinten nicht aus. Da kann man ganze Sonntage weiß füllen. Zwei Bücher möchte ich euch so ein bisschen als eine kleine Empfehlung, eine Idee mitgeben. Das eine ist von Earl Pitts, das heißt Mäuse, Motten und Mercedes. Ein ganz schwäbisch-laschiges Buch. Hier in Böblingen sowieso. Also Mäuse, Motten und Mercedes, Earl Pitts, das findet er immer. Hier geht es wirklich einmal. Er geht auch an das ganze Thema ran. Geld, Finanzen, auch von Sicht der Schrift her. Und es gibt eine gute theologische Auseinandersetzung mit diesem Ganzen für diejenigen unter euch, die sagen, ich möchte es richtig tiefgreifend erarbeiten. Der BFP hat hier das Bundesunterrichtswerk. Hat hier ein Buch rausgebracht mit dem doch so sinnigen Titel Geld regiert die Welt. Das ist also ein theologischer Band, wo man dann wirklich in die Schrift reingeht und miteinander arbeitet. Vielleicht auch mal was für einen Hauskreis, solche Themen mal anzugehen, wo man gemeinsam dann auch durcharbeiten kann. Ich wünsche euch, ich wünsche es mir, weil da stehe ich genau an der gleichen Stelle wie ihr auch und immer wieder in der gleichen Gefahr, Gott hier mehr zu vertrauen. Gott macht frei von allen Abhängigkeiten und Ängsten, die uns regieren. Gott macht frei von allen Abhängigkeiten und Ängsten, die uns noch regieren. Deswegen sandte er Jesus und deswegen wohnt sein Heiliger Geist in uns. Und der hat die Aufgabe, so sagt es die Schrift, uns in alle Wahrheit zu führen. Das heißt, die Wahrheit über uns auch aufzuzeigen, auch mal so einen Spiegel vorzuhalten, ist nicht immer sehr angenehm, wenn man morgens so aufsteht ganz, ja, und dann guckst du in den Spiegel und denkst, oh meine Zeit, ja, ich kenne dich nicht, rasier dich trotzdem. Ja, so in der Art und Weise. Und jetzt bekommen wir diesen Spiegel vorgehalten vom Geist Gottes und der zeigt uns, sagt, guck mal, das bist du. Und gleichzeitig nimmt er uns ganz liebevoll in den Arm. Und sagt er, und ich habe dich ganz arg lieb. Das möchte ich euch mitgeben. Diese freimachende Botschaft von Christus, der wirklich sagt, ich habe dich ganz arg lieb. Und nochmal, es geht nicht um dein Geld. Es geht ums Vertrauen. Christus zu vertrauen. Es geht darum, sich wirklich auch fallen lassen zu können. Es gibt so ein kleines Spiel, das macht man immer wieder so in so gruppendynamischen Prozessen, wo man sich in so einem Kreis aufstellt, 3, 4 ein bisschen stärkere außen, eine oder andere hat es schon mitgemacht, ja, und dann darf einer in der Mitte stehen und darf mal die Augen schließen und sich so vorne, das fällt manchen ganz arg schwer, sich so nach vorne kippen zu lassen. Du fällst einfach nach vorne und hoffentlich, bei ihm hätte ich jetzt keine Bedenken, ja. Michael, momentan bei dir dann schon eher, ja, das wäre dann... Da kippen wir dann gemeinsam um und ich falle auf dich drauf, fall dann weich. Aber ja, man merkt, das ist so dieses Fallenlassen, so die Bewegung. Ist da jemand, der mich fängt? Ist da jemand, der mich hält? Und da ist jemand, der dich fängt. Und es ist jemand, der dich hält, weil Christus sich selber dafür verbürgt, dass wir nicht, wenn wir fallen, dann fallen wir. Wir singen das in manchen Liedern auch. Wenn ich falle, dann falle ich in deine Hand. Und es gibt nichts Schöneres, wie bei in dieser liebenvollen Umarmung des Vaters zu sein. Darf ich noch für euch beten? Vater, ich danke dir dafür, dass dein Wort so manchmal so einfach ist. Ich danke dir auch dafür, dass du so unverschämt bist, ohne Scham uns zuschaust und ohne Scham die Dinge auch nennst, so unverklemmt und so liebevoll und doch freundlich und doch klar. Und ich erbete, Vater, hier für die Menschen in der Gemeinde, dass du mit deiner liebevollen Umarmung hier jeden in die Arme schließt, dass du jeden ganz tief zu dir drückst und ziehst, dass jeder spürt dieses Wort, das du reingibst, weil du sagst, ich habe dich lieb. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn und aus Liebe habe ich dich zu mir gezogen. Und Vater, dann erbete ich, dass du uns Mut schenkst und dass du mir und uns Mut schenkst, loslassen zu können. Uns auch im Vertrauen auf dich, dass du unser Versorger bist, loslassen zu können. Vater, du siehst manchmal die Furcht und die Angst, die ja in unserem Leben ist, was wird wohl, wenn wir das Wenige geben, das wir haben? Was wird wohl? Wird es reichen? Und Herr, ich erbete, dass du selber das eintreffen lässt und dass du das wirklich hier ins Leben rufst, was du in deinem Wort sagst, dass wir dich prüfen dürfen und dass du unser Versorger bist. Herr, das rufe ich aus, auch über dieser Gemeinde, dass das, was du gibst, Herr, dass das, was gesät wird, aufgeht 30, 60, 100-fach. Und Vater, ich erbete es auch für all die Menschen, die jetzt Mut fassen und sagen, ich möchte es probieren, dass du ihnen Gnade schenkst und ihnen in diesem liebevollen Entgegenkommen zeigst, dass du sie nicht versäumen wirst, sondern dass du bei ihnen bist. Hab Dank dafür, für deine liebevolle Umarmung jetzt. Amen.
Ja, jetzt haben wir wirklich die Gelegenheit, auch Gott zu antworten, das auf uns wirken zu lassen.